Wisst ihr, wir sind so schnell dabei, weil wir das Neue Testament haben und die Geschichten alle auswendig kennen, wie alles gelaufen ist, dass wir sagen, Mensch, was fällt denen eigentlich ein? Wie können die sich so verhalten? Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir sind ganz oft ganz genauso wie die Menschen in der Bibel. Und dann vielleicht noch eine Stufe schlimmer, weil wir sagen, Mensch, guck mal, ich weiß doch, wie es richtig ist. Nur weil wir vielleicht ein paar Bilder mehr von Jesus gezeigt bekommen. Lasst mich mal ins Alte Testament gehen, bevor wir zu unserem Haupttext der Taufe Jesu kommen und euch hier mal was vorlesen. Aus Jesaja 55. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Ganz kurz gesagt, was Gott uns hier sagen will, ist, du Mensch, schau doch mal auf das, was gerade für dich wichtig ist. Du hast Fehler, du hast Dinge in deinem Leben, die nicht richtig laufen. Kehr um davon und verlass diesen Weg der falschen Dinge und folg dem nach, was ich sag. Und ganz egal, ob du alles verstehst und ganz egal, wie das alles funktioniert, so wie all das passieren wird, dass Regen fällt und Pflanzen wachsen und wir die Pflanzen nehmen und daraus was backen, und weiterverarbeiten. So wie dieser Zyklus immer weiterläuft, genauso läuft es auch mit Gottes Wort. Gott schenkt sein Wort und es kommen Dinge zu uns und die werden nicht leer zurückkehren. Also mach dich auf den Weg und hör auf das, was ich dir sagen will und versuch es nicht mit deinen Gedankengerüsten zusammenzukriegen. Könntest du mir kurz meinen Laptop biegen? Danke. Leute, und mich einmal bitte hinten wieder freischalten. Danke. Es ist ganz spannend für mich in der Bibel, dass wir Geschichten haben wie die Taufe Jesu, die, wie ihr alle so schön wisst, natürlich in 4 Evangelien vorkommen. Und jetzt wird der Theologe natürlich gleich wieder sagen, ja, und mit der Synopse und allem schön alles nebeneinander stellen und vergleichen. Da haben wir doch ein wunderbares Bild, über das wir reden können. Und ja, das haben wir. Und es ist wie diese Punkte in dem Kunstwerk von dem Auge, dass wir die Realität haben, dass es ganz, ganz spannend ist, dass wir an einem Punkt stehen, wo so viele verschiedene Dinge laufen, die aber alle zusammen ein schönes Bild geben. Und wisst ihr, in dieser Geschichte gibt es nicht nur 4 Evangelien, die uns diese Geschichte weitergeben, sondern es gibt auch ganz schön viele verschiedene Personen, die mit verschiedenen Perspektiven unser Bild bereichern wollen. Und wenn wir darauf schauen, auf dieses Bild, müssen wir alle Punkte mit reinnehmen, damit wir am Ende, wie bei dem Bild mit dem Auge, das ganze Bild sehen können. Lasst mich mal weitergehen. Die Taufe Jesu im Matthäus-Evangelium. Matthäus 3. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Leute, bevor wir hier in den Text tiefer reingehen, lasst uns doch mal schauen, was wir in den anderen Evangelien an zusätzlichen Informationen bekommen. Das Markus-Evangelium bestätigt eigentlich einfach nur das, was wir schon gelesen haben. Ihr dürft es gerne selber lesen. Ich habe es ganz viel gelesen. Ihr könnt mir vertrauen. Da ist jetzt nicht so eine neue Information, dass es wert wäre, es zu erwähnen. Im Lukas-Evangelium aber haben wir schon zwei neue Informationen, die wir vorher nicht hatten. Einmal, dass Jesus nicht da eine Exklusivveranstaltung mit seinen Jüngern gemacht hat und dass diese Taufe von Johannes nichts war, was so zwei Leute gemacht haben, sondern unter den vielen, da waren viele Leute. Und Jesus hat sich nicht versteckt, das war eine Sache, da war wirklich was los. Die sich taufen ließen, war auch Jesus. Und wir lesen, dass Jesus nach seiner Taufe gebetet hat, bevor das Ganze mit Gott, dem, der gesprochen hat, und dem Heiligen Geist passiert ist. Im Johannesevangelium haben wir wieder was, was auch sehr hilfreich ist. Und zwar ein Augenzeugenbericht. Hier spricht Johannes der Täufer und sagt, weiter bezeugt Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem der er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit meinen eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann, in Klammern Jesus, der Sohn Gottes ist. So, manche von euch sitzen jetzt da, okay, gut, wir haben jetzt viermal das Gleiche gehört. Nein, Leute, es ist so wertvoll, weil die Botschaft, die in diesen Versen steht, nicht was ist, was sich eine Person ausgedacht hat. Es haben sehr, sehr viele Leute gesehen und es ist wirklich so passiert, auch wenn da manche Dinge drin sind, die wir vielleicht nicht sofort verstehen. Aber lasst mich dazu jetzt mal kommen. In Matthäus 3 haben wir zwei Höhepunkte in der Geschichte. Jeder, der in die Schule geht, kennt es, wenn wir eine Textanalyse machen, wenn wir mal so ein bisschen Deutsch was analysieren müssen, da müssen wir auch gucken, wo sind denn die Höhepunkte der Geschichte. Zum Glück ist unsere Geschichte sehr kurz und wir haben zwei Höhepunkte. Der erste Höhepunkt ist die Begegnung von Johannes dem Täufer und Jesus. Weil wir aus dem Johannesevangelium wissen, dass Johannes der Täufer vorher Jesus nicht kannte. Und das ist die erste wirkliche Begegnung, von der wir lesen. Und wir merken, das passt dem Johannes jetzt doch irgendwie gar nicht. Aber bevor wir da reingehen, lasst uns doch mal Johannes anschauen. Wer war denn Johannes der Täufer? Johannes der Täufer war ein Gottgeweihter. Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Und was das bedeutet hat, er war quasi nach dem Alten Testament, hat man Menschen, die so ein Gelübde abgelegt haben, Menschen, die sich ganz Gott hingeben wollten, auch Nazireer genannt, die das alles gemacht haben, um zu sagen, ja, ich will Gott ganz nachfolgen. Und so Nazireer, ihr seht es ja schon, die waren irgendwie besonders. Jetzt nicht besonders schön oder besonders toll, nein, die waren irgendwie besonders, weil sie sich ganz anders verhalten haben. Ein normaler Nazireer hat für die Zeit seines Gelübdes, für die Zeit, wo er gesagt hat, ja, das will ich tun, um Gott ganz nachzufolgen, kein Alkohol getrunken, seine Haare nicht geschnitten, also nicht sein Bart, sondern seine Haare, und durfte nicht in der Nähe von irgendwas Totem sein. Aber wisst ihr, was ich spannend finde? Johannes macht es noch viel strenger. Johannes will Jesus und Gott ganz nachfolgen. Und er hat sein Leben Gott ganz gegeben und sagt, okay, ich will mich so rausnehmen und Gott ganz nachfolgen. Also mache ich noch ein paar Sachen mehr, die vielleicht in der Tradition der Juden dann dazu gepasst haben, wie Heuschrecken und Honig essen. Oder sich zurückzuziehen, nicht in der Stadt bei allen Leuten zu sein, sondern sich wirklich alle Zeit, die er irgendwie hatte, wo er nicht getauft hat, auch die Gegenwart Gottes zu suchen, indem er in die Wüste gegangen ist, wo jetzt keiner gelebt hat und er alleine war. Und er wollte es auch nach außen zeigen und hatte einen Kamelhaaranzug an. Leute, das ist nicht das, was die Leute so üblich da getragen haben. Drum, das fällt auf. Ja? Johannes ist also rausgestochen. Johannes war so nicht der 0815-Mensch, der dir auf der Straße begegnet. Du hast gleich gesehen, irgendwas passt bei dem nicht. Aber jeder Jude hat gleich gesehen, hey, Moment mal, der will Gott ganz nachfolgen mit seinem Leben. Der hat alles, was er hat und was er so tut, darauf ausgerichtet zu sagen, ja, Ich möchte Gott ganz nachfolgen. Und, Leute, Johannes der Täufer war der Vorbote und Vorbereiter von Jesu Dienst. Lass uns mal anschauen, was ist ein Vorbote? Er war jemand, der eigentlich schon angekündigt hat, hey, da kommt der Messias und da kommt was, was ganz wichtig und wertvoll ist. Ihr solltet darauf schauen und darauf hören. Und warum Vorbereiter? Weil er eigentlich schon durch die Aufforderung zur Buße und die Taufe, die er gemacht hat, die Leute dazu bewegt hat, darüber nachzudenken, hey, Moment mal, wo stehe ich in meinem Leben? Warum mache ich die Sachen so, wie ich sie mache? Warum streiche ich mein Butterbrot von rechts nach links und nicht von links nach rechts? Ja, um mal was zu nehmen, was ihr vielleicht greifen könnt. Oder gibt es nicht Dinge in meinem Leben, wo ich vielleicht irgendwie drüber nachdenken müsste und sagen müsste, hey Gott, das gefällt dir eigentlich nicht. Ich sollte mich da verändern. Und dadurch hat er vorbereitet, dass das Volk schon irgendwo in Gedanken, in einem Prozess war. Nicht nur zu wissen, der Messias kommt bald, sondern das hat was mit mir und meinem Leben zu tun, dass Jesus kommt. Aber auch Johannes der Täufer, der sein ganzes Leben so Gott gewidmet hat, auch Johannes der Täufer, der alles irgendwie getan hat, um sich vorzubereiten, hatte auch Perspektivprobleme. Leute, und die Perspektivprobleme werden auch in diesem Text mit der Taufe Jesu ganz deutlich. Er wehrte sich gegen die Anfrage Jesu, obwohl er von Gott wusste, dass er so handeln sollte. Leute, lasst uns da mal einmal in die Bibel schauen. In Vers 14 lesen wir, Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Und in Johannes Evangelium lesen wir, ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Johannes war von Gott schon irgendwo vorbereitet zu wissen, dass da was passieren wird. Und trotzdem, weil es nicht in seine Vorstellung passt, dass Jesus sich taufen lassen soll von ihm, wehrt er sich dagegen. Es kommt nicht für ihn in Frage in seinem Bild. Und wisst ihr, obwohl wir von Johannes das alles wissen, was er erlebt hat, und obwohl wir gelesen haben, dass er im Johannesevangelium in seinem Augenzeugenbericht ganz klar bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er es von Gott gesagt bekommen hat. Mensch, wie viele von uns wünschen sich nicht manchmal, dass wir was von Gott gesagt bekommen? Aber wisst ihr was, da ist Johannes der Täufer, der hat was von Gott gesagt bekommen. Er hat es gesehen, er bezeugt es, dass es so war, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gott hat ihm gesagt, wenn der kommt, der das so macht, das ist der Sohn Gottes. Okay, das ist der Sohn Gottes, sage ich. Später in seinem Leben, wo es nicht mehr so einfach ist, obwohl er das erlebt hat, obwohl Gott ihm das persönlich gesagt hat, hinterfragt er auf einmal, ob Jesus wirklich der Messias ist. Weil es auch wieder, was Jesus tut, nicht so sehr in sein Bild passt, wie Jesus sein soll. Lasst uns doch mal zum Volk gehen. Viele kamen, um sich taufen zu lassen. Und wenn wir uns diese vielen mal anschauen, dann gibt es eigentlich in der Bibel nur zwei Gruppen. Viele, die es ehrlich meinten und gesagt haben, ja, ich will Buße tun und mich vorbereiten auf den Messias. Und dann gab es viele, die meinten es nicht ehrlich. Wisst ihr, da gab es Leute, ich würde sie mal Mitläufer nennen, die gesagt haben, oh, da sind viele, die machen was. Eigentlich stehe ich da nicht dahinter, aber ich will ja dazugehören, also mache ich das einfach mal. Damit ich dazugehöre, damit ich nicht irgendwo auffalle, damit ich nicht anstoße, anecke, damit niemand irgendwas Blödes über mich sagt, weil ich vielleicht das nicht so sehe. Und das Schlimme daran ist, sie kommen und tun so, als ob sie es ernst meinen, aber sie meinen es gar nicht ernst. Und das Spannende daran finde ich, dass die Bibel uns beschreibt, dass das hauptsächlich die Leute waren, die eigentlich doch das Bild Gottes, diese vielen Punkte, wenn ihr das mal in Erinnerung habt, am besten kennen sollten. Ja, sie haben es noch nicht durch Gottes Perspektive gesehen, aber sie wurden aufgerufen zur Buße, aber weil sie sich vielleicht so wichtig gehalten haben oder weil sie gedacht haben, ich weiß doch alles, komm, ich folge Gott doch gut nach. Haben sie gedacht, das hat doch keine Relevanz für mein Leben. Also komm, ich mach mit, das Volk macht mit, nachher ist keiner böse auf mich, ich gehöre zu den Guten und alles ist toll. Aber unter uns, ich brauche keine Buße. Kennt ihr das irgendwie? Sind wir uns manchmal nicht auch gerade gut genug und denken, ich bin doch eigentlich super? Kennt ihr den Gedanken zu sagen, hey, die anderen, die machen immer alles falsch, aber ich mach's doch richtig? Was war denn eigentlich die Taufe des Johannes? Jetzt ist hier ein Wort, das ist erstmal ein bisschen schwierig. Das erkläre ich euch gleich. Identifikation mit der Bußbotschaft des Johannes. Leute, Buße bedeutet, ich will mein Denken, meinen Sinn, das, was ich tue, ändern, um etwas anders zu machen. Ich will meinen Blickwinkel ändern. Ich möchte, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der oft, um aus Situationen rauszukommen, vielleicht nicht gerade die Wahrheit sagt, dann will ich, wenn ich Buße tue, sagen, hey, stopp, ich möchte bewusst versuchen, meinen Blickwinkel zu ändern und zu sagen, auch wenn ich jetzt aus der Situation nicht rauskomme, ich sage die Wahrheit. Das ist nicht so einfach. Und die Taufe des Johannes war quasi wie das hier. Ein Sticker. Ihr kennt den alle, oder? Wer hat den schon mal auf einem Auto gesehen? Und wisst ihr was? Dieser Sticker lässt sich ganz leicht kleben. Genauso ist es mit der Taufe des Johannes. Es lässt sich ganz leicht hingehen und sagen, hey, komm, lass mich taufen. Ich meine das genauso. Und es gibt Leute, die meinen das so und es gibt Leute, die meinen das nicht so. Aber wisst ihr was? Es gibt auch Leute, die sich vielleicht so einen Sticker aufs Auto kleben, aber zu Hause beim Stromanbieter nicht bewusst einen Stromtarif aussuchen, der teurer ist, um diese Themen auszuschließen. Es ist leicht, mit der Masse mitzugehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber sag mal, wenn es um mein Geld geht, komm, die müssen es doch abschaffen, die Politiker, ich bin doch nicht das Problem. Ganz egal, wie du zu diesem Thema stehst, Leute, es ist genau das. Buße ist nicht der Sticker. Die Taufe des Johannes war dieser Sticker. Buße ist es, zu sagen, hey, ich wechsle meinen Tarif. Hey, ich ändere was in meinem Leben und in meinem Verhalten. Hey, ich bleibe da nicht stehen, sondern ich möchte bewusst was tun. Und die Taufe des Johannes war quasi genau dieser Sticker, der gesagt hat, boom, nö, möchte ich nicht. Und das sollen auch alle anderen wissen, dass ich mich verändern möchte. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Ich staune immer wieder über die Geduld und Liebe Gottes und Jesu. Jesus kommt und sagt eigentlich seinem Propheten, seinem Diener, mach. Und der sagt, nein, wieso? Und anstatt zu sagen, sagt Jesus, hey, ich hab dich lieb, alles gut, du verstehst es nicht, mach einfach. Wie ist denn Jesus in dieser Situation? Jesus folgt Gottes Willen, auch wenn andere das komisch finden. Sag mal, kennt jemand von euch eine Situation, wo andere es vielleicht komisch finden, dass du was tust, was Gott gefällt? Ich nenne euch mal ein Beispiel, das mir in der Schule zum Beispiel begegnet ist, dass ich nicht aus Tradition, nicht einfach um das runterzurattern, sondern dass ich Gott einfach Danke für mein Essen sagen wollte. Und es fanden alle komisch, dass ich gebetet habe, bevor ich gegessen habe. Und wisst ihr was? Die fanden es nicht nur komisch, die fanden es dann lustig, auf diesen Moment zu warten und zu sagen, ah, guck mal, da ist er wieder, der Heilige, der betet vor dem Essen. Jetzt wird dir mancher vielleicht den Tipp geben, du machst doch einfach mit offenen Augen und innerlich, du umgehst das ganze Thema, keiner kriegt mit, dass du es machst. Vielleicht geht es dir auf der Arbeit gleich. Ach, der Heilige ist in der Kantine. Servus. Mahlzeit. Betest du für mich mit? Ha. Reagierst du dann wie Jesus in Liebe und bleibst ein Vorbild und ziehst durch, was Gott sich von dir wünscht? Oder veränderst du dein Verhalten, um nicht anzuecken? Aber Jesus identifiziert sich auch mit der Botschaft des Johannes und bestätigt sie. Leute, Jesus sagt, ja, das, was Johannes gepredigt hat, da stehe ich zu 100% dahinter. Und nicht nur stehe ich dahinter, ich als Sohn Gottes sage, ja, das ist wahr. Was hat er denn gepredigt? Johannes der Täufer hat gesagt, das Reich ist nahe. Das Reich ist nahe, ja. Keine Ahnung, was soll denn das bedeuten, David? Leute, für die Juden damals war ganz klar, wenn jemand sagt, das Reich ist nahe, dann bedeutet es, der Messias kommt, der Retter, endlich. Die ganzen 100 Jahre, die wir gemacht haben, wo wir rumgelaufen sind, wo wir nicht wussten, wann kommt denn endlich der versprochene König? Wir waren in Babylon, hier in der Gefangenschaft. Es hat nichts richtig funktioniert. Mir wurde ständig erzählt von diesem Versprechen, dass da ein Reich kommt mit einem König, bei dem alles nicht einfach nur gut sein wird, sondern fantastisch. Lass es mich mit anderen Worten sagen. Es war quasi die Botschaft, hey, dein Lotteriegewinn, der ist gleich da. Manch einer wird jetzt lächeln und denken, pff, sicher. Aber das war eine ganze Bombe, die da eingeschlagen ist. Mensch, das ist nahe, das kann kommen. Guck mal, gleich wird's besser. Und das zu einer Zeit, wo sie unterdrückt wurden, wo sie nicht frei waren, wo es nicht einfach war. Das Versprochene soll kommen. Ein zweiter Punkt der Botschaft des Johannes war, nicht nur, dass das Reich nahe ist, sondern der Messias kommt bald. Leute, der Retter, von dem die Bibel die ganze Zeit geredet hat, auf den wir als Juden die ganze Zeit gewartet haben, sagt Johannes der Täufer, der kommt bald. Er sagt es mit den Worten, nach mir wird einer kommen. Nicht irgendwann kommt, nach mir. Das ist zeitlich ganz schön nahe. Wir reden von etwas, was nicht so weit weg ist. Und tut Buße. Ändert eure Gesinnung. Ja? Andere Worte für Gesinnung. Ändert eure Einstellung, euren Blickwinkel. So wie wir bei dem Bild des Künstlers unsere Perspektive verändern mussten, um Gottes Bild zu sehen und nicht nur die Punkte, die mir gefallen. Genauso ist es auch damit. Tut Buße, ändert euren Blickwinkel nicht in das, was euch besser gefällt, sondern in das, was Gott euch sagen will. Aber, und das finde ich so unglaublich schön an unserem Gott, Jesus identifiziert sich auch mit den Menschen und der Bußbestimmung der Zeit. Jesus kommt nicht dahin und sagt, so und hier und da, sondern er sagt, ich bin einer von euch. Und genau diese Herausforderung, in der ihr steht, ist die Herausforderung, die ich mit euch angehen will. Und hinter diesem ganzen Thema stehe ich. Jetzt denkst du vielleicht am Arbeitsplatz, ich bin der Einzige, der an Jesus glaubt. Was soll ich da schon? Jetzt bist du vielleicht bei dir in der Klasse der Einzige, von dem du weißt, der sagt, ja, ich mag Jesus. Jetzt bist du vielleicht in deiner Familie ganz alleine an Weihnachten der, dem die wirkliche Weihnachtsgeschichte was bedeutet. Soll ich dir was sagen? Wenn das so ist, dann bist du nicht alleine. Weil auch schon damals, als Jesus gekommen ist, waren Jesus die Menschen so unfassbar wichtig, dass er sich so klein gemacht hat, dass er gesagt hat, in deinem Problem, in dem Punkt, wo du stehst, in der Herausforderung, wo du bist, da bin ich bei dir. Und ich komme nicht von oben herab und sage, ach, das ist doch kein Problem, das kannst du schon. Nein, nein. Ich stelle mich neben dich, nimm dich in den Arm und laufe mit dir. Was für einen Gott haben wir? Ja, Jesus erfüllt Gottes Plan und erfüllt hier eigentlich nur das Wort Gottes, kann man sagen, ja. Und Jesus bringt Rettung und Gericht, aber er macht sich so klein, dass er mit den Menschen, die da zu der Zeit gelebt haben, sich identifiziert, obwohl er doch ein König ist, diesen ganzen Staub und Schmutz nicht nötig hat, dass er sich an ihren Platz stellt und das Gleiche mitmacht, dass er diese Herausforderungen, die sie sich stellen, sich selbst auch stellt, dass er ihr Leben lebt, nicht als König, nicht als herausragender Promi und irgendjemand, dem es eh gut geht, sondern als ganz normaler Mensch und am Ende sogar für sie stirbt. So sehr liebt Jesus dich und mich und jeden auf dieser Erde. Aber wir haben ja noch einen zweiten Höhepunkt in der Geschichte. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Der Erste, der auffällt in der Geschichte, ist Gott. Leute, der Himmel reißt auf. Wenn wir das in der Bibel lesen, dann ist immer so ein Moment, okay, jetzt redet Gott. Also für jeden, der das Alte Testament kennt und da richtig fit drin ist, jetzt der Himmel reißt auf. Ah, okay, jetzt kommen richtige Worte Gottes direkt aus Gottes Mund. Er bestätigt Jesus als seinen Sohn. Gott sagt, das ist mein Sohn. Und übrigens, da war Jesus und Johannes nicht alleine, da waren viele Leute. Das war eine öffentliche Darstellung, das ist der Messias. Ihr hört es mit euren eigenen Ohren. Er sagt es nicht selbst über sich in dem Moment, sondern Gott selber auf eine Art und Weise, die die Menschen schon kannten, aus den Geschichten, die sie auswendig kannten. Nicht so wie wir, dass wir mal so, ah ja, ich habe da mal was gehört, der Himmel reißt auf. Nein, 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 nein. Viele, viele Juden konnten das auswendig, das Alte Testament. Das heißt, Moment mal, ich kenne doch das, der Himmel reißt auf. Was da passiert, das ist mir bekannt. Für sie war ganz klar, Gott redet jetzt. Aber Gott bestätigt auch den Gehorsam Jesu durch sein Handeln. Leute, Jesus ist auch als ein Diener gekommen, der einfach gehorsam tut, was Gott sagt. Gott zeigt öffentlich den Messias, den, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Das Reich ist nahe, der Messias kommt bald. Da ist er. Eigentlich müsste man doch jetzt meinen, dass da die größte Party überhaupt startet, oder? Aber auch ganz spannend, Gott antwortet seinem Sohn. Leute, was haben wir vorher gelesen in einem anderen Evangelium? Haben wir gelesen, dass Jesus, als er aus dem Wasser kam, gebetet hat und dann der Himmel sich geöffnet hat. Das heißt, da ist Kommunikation zwischen dem Vater und dem Sohn. Und ganz, ganz besonders auch, Gott zeigt diese unvorstellbar tolle, schöne Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn. Was ist denn mit Jesus hier? Jesus ist im permanenten Austausch mit Gott. Leute, kennt ihr das? Nach dem Beten beten, habt ihr doch auch schon oft gehört, dieses mit Gott in Verbindung bleiben. Jesus ist uns so ein tolles Vorbild. An der Stelle, wo Jesus gehorsam ist und einfach tut, was Gott gesagt hat, bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, hey, ich rede mit dir, Gott. Ich nehme dich mit in mein ganz normales Leben, in ganz normale Prozesse, die ich tue, um dir zu gefallen, um dir nachzufolgen. Auch ganz spannend ist, an dieser Stelle im Matthäusevangelium ist quasi so die Kirsche oben auf dem Sahneberg der Torte. Der Punkt auf dem I. Das Letzte, was klar macht, okay, dieses Paket ist geschnürt und fertig. Dass Jesu Handeln und Wirken, alles, was Jesus tut, genau gleichzusetzen ist mit all dem, was Gott tut. Wie komme ich dazu, das zu sagen? Leute, Gott selbst stellt ganz klar, das, was Jesus tut, das macht mir Freude. Das, was Jesus tut, das ist richtig. Das, was Jesus tut, tut er als mein Sohn. Und im Matthäus-Evangelium ist es wirklich wie ein Bergauflauf, der die ganze Zeit dahin geht und immer und immer und immer und immer und immer wieder kriegen wir den Hinweis, Jesus tut, was Gott will. Jesus erfüllt, was Gott will. Alles, was Jesus tut, ist das, was Gott tun will. Also sagt uns Matthäus hier zum allerletzten Mal, falls du es noch nicht in 3 Kapiteln verstanden hast, das, was Jesus tut, ist das, was Gott tut. Das ist nicht trennbar. Gott handelt durch Jesus direkt. Und auch ganz spannend, Jesus hatte schon immer den Geist Gottes auf sich. Er läuft nicht überall rum und sagt, guck mal hier, ich hab den, ja, da steht's drauf auf meinem T-Shirt. Und erwähnt es immer, nein, er macht es einmal deutlich vor allen Menschen, die da sind. Hey, der Geist Gottes ruht auf mir. Und wo wir beim Geist sind, der Heilige Geist bestätigt Jesus als Gesandten und Befähigten Gottes. Alles, was der Heilige Geist an dieser Stelle tut, seine Rolle, auch in Jesu Leben, ist ganz klar, der gehört zu Gott und der ist befähigt von Gott. Jedes Mal bis zu diesem Punkt, wenn wir davon gelesen haben, dass jemand ein Mensch war, auf dem Gottes Geist ruhte, dann ging es nicht einfach nur um theologische Fragen, da ging es nicht einfach nur um andere Dinge. Wir lesen ja zum Beispiel von Oholiab und Bezalel und alle wissen sofort, wovon ich rede, zumindest die, die in der Kinderstunde sind. Leute, das waren Handwerker, die am Zelt der Begegnung gearbeitet haben. Und Gott hat gesagt, ihr seid schon fähig, ihr macht euer Handwerk schon super, aber ihr bekommt den Geist Gottes für diese Aufgabe, das zu tun. Das heißt, für die Aufgabe, die Jesus hatte, unabhängig davon, was es war, war er befähigt von Gott. Sag mal, hast du auch den Heiligen Geist? Falls du es jetzt nicht beantworten kannst, ist es ganz einfach. Bist du ein Kind Gottes? Hast du eine Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben und zu sagen, ja, Jesus, dir gehört mein Leben. Dir möchte ich nachfolgen. Ich möchte was verraten. Dann hast du diesen Geist. Dann bist du in deinem Alltag nicht alleine. Dann bist du der Tempel des lebendigen Gottes und du bist auch befähigt, in den Situationen, in denen du stehst, als Zeuge, als Licht, als Salz, Gott zu repräsentieren. In deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, In deinem Umfeld, bei deinen Freunden, in der Schule, wo auch immer. Aber wisst ihr, was ich auch ganz spannend finde? Der Punkt, an dem Jesus so deutlich proklamiert wird als Messias und Sohn Gottes, als der Punkt in der Bibel, wo wir ganz genau hören, hier geht's los, das ist der Messias. Da kommt er nicht allein und sagt, ich bin es. Da ist Gott, der ihn bestätigt. Da ist Jesus, der sich zeigt und sagt, hier bin ich. Aber da ist auch der Heilige Geist, der sagt, da ist er. Die Dreieinigkeit findet an dem Punkt in Jesu Leben eine öffentliche Darstellung und für uns ein ganz klar sichtbares Zeichen, das ist kein normaler Typ. Das ist nicht einfach nur ein Prophet. Hier ist viel, viel mehr los. Leute, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei der Taufe Jesu kriegen wir eigentlich, dass Gott das macht. Tada! Und trotzdem, wenn wir die Bibel lesen, geht es mir oft so. Ich finde es ganz spannend und ich finde es ganz toll zu wissen, dass Gottes Blick viel größer ist als meiner. Und dass auch wenn ich all diese Punkte vielleicht nicht zusammenbringen kann von Dingen, die ich noch nicht verstehe, dass der Tag kommen wird, wo Gott mir durch seine Augen das zeigen wird und er will es auch. Leute, die Bibel zu lesen ist wertvoll wegen jedem einzelnen dieser Punkte. Weil jeder dieser Punkte für uns eine wertvolle und gute Botschaft hat. Aber irgendwie schaffe ich es immer wieder, dass ich doch meine Lieblingspunkte habe, oder? Wie geht's dir da? Irgendwie ist es doch so einfach, sich auf diese drei Punkte da hinten zu konzentrieren, die da ganz oben hängen, oder? Irgendwie ist es doch, die stechen doch so raus, diese Punkte, die ich sehe. Ich weiß nicht, welche Punkte du gerade da siehst und ganz besonders dir im Auge liegen und sagst, ach, das sieht doch ungefähr aus wie ein Löwe oder war das hier nicht irgendwo eine Wolke oder das sieht aus wie meine Oma? Wisst ihr was? Wir haben im Alltag die Chance und die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Erinnert ihr euch noch an das Anspiel, was ihr vorher hier gesehen habt? Wisst ihr, mir geht es oft so, dass wegen meiner Vorstellung und meiner vorgeprägten Meinung, wie was zu sein hat, ich mich ganz genauso verhalte wie die Paparazzi, die da standen. Jesus muss doch so sein. Ich habe doch meinen Wunschautomat, wo ich bete und sage, Jesus, mach, dass das passiert. Das muss doch jetzt rauskommen. Ich habe doch meinen persönlichen Freund, mit dem ich alles erleben kann und sagen kann, hey, du bist so cool, du bist so toll. Und vielleicht vergesse ich dabei, dass da ein heiliger König an meiner Seite steht, der nicht einfach nur mein Freund ist und mein Vater, sondern dem ich auch nachfolgen soll und gehorsam sein soll. Vielleicht geht es dir so mit deinem Gottesbild, mit dem, was du von Jesus siehst, dass er am Sonntag stattfindet und vielleicht am Dienstag im Hauskreis und am Mittwoch beim Bibelbeten und Lesen und Machen und Tun, aber doch nicht, wenn ich in die Arbeit gehe. Leute, ernsthaft, also bitte, alles hat seine Zeit und alles hat seinen Platz. Wisst ihr was? Gott möchte uns helfen, dass wir aus dieser stückweisen Sicht, aus diesem Punktelabyrinth auch in unserem Leben, in Leben starten, wo wir durch seine Augen auf die Dinge schauen, wo wir seine Perspektive einnehmen und das sehen, was er uns zeigen will. Vielleicht verstehst du nicht, warum du nicht Millionär bist und wie Bill Gates dir alles kaufen kannst, was du gerade willst. Du hast doch gebetet, dass Gott hilft, dass das alles irgendwie klappt. Vergisst aber dabei zu sehen, wie überreich Gott dich mit anderen Dingen beschenkt hat. Vielleicht erlebst du Gott nur im Gottesdienst, weil du ihn sonst überall ausschließt. Und du verpasst diesen Reichtum der Schönheit, das Tolle, dass du Gott überall hin mitnehmen kannst und erleben kannst. Vielleicht geht es dir so, dass Gott eigentlich dir ganz, ganz wichtig ist, aber du hängst an so ein, zwei Themen einfach immer fest. Und anstatt zu sagen, hey, ich verstehe es noch nicht, aber irgendwann sehe ich das Bild, nimmst du das Bild und schmeißt es weg. Weil du sagst, das passt mir so nicht. Das passt nicht in mein Verständnis rein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dann kann das Ganze nicht sein. Wisst ihr, was ich an der Taufe Jesu so toll finde? Zu sehen, wie dieses menschliche Problem, dass wir das nicht hinkriegen, dieses Bild zu sehen, nicht im Weg steht, dass Jesus sagt, hey, komm, Johannes, ich nehme dich an die Hand, lass es passieren. Ich zeig dir das Bild. Und jetzt sagst du, ja, aber Johannes hat ja später noch gezweifelt. Soll ich dir was sagen? Auch später war Jesus noch geduldig. Und seine Antwort an die Jünger, die kamen von Johannes geschickt, mit der Frage, bist du denn wirklich der gesandte Messias? War, schau mal, er hat ein Bild gemalt. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Die Antwort war nicht ja, sondern die Antwort war, dieses Bild, das du erwartest, das findet statt. Johannes, in all deinen Herausforderungen, dass du es nicht verstehst, obwohl du es eigentlich mal verstanden hast, in all deinen Herausforderungen, dass in deinem Leben vielleicht es nicht unbedingt so passt, wie du es dir vorgestellt hast. Ich liebe dich so sehr und ich zeige dir nochmal das Bild. Obwohl du es wissen solltest, sage ich nicht, aber schau mal hier. Das und das und das impliziert, ja, ich bin der Messias. Wisst ihr, ich glaube, oft geht es uns so in unserem Leben, dass wir so ungeduldig sind. Ich glaube, das ist eine Krankheit unserer Zeit, weil wir per Knopfdruck morgen schon irgendwas vor unsere Tür stellen können, dass uns Dinge nicht schnell genug gehen. Ich bin da genauso schuldig wie du. Leute, das, was Gott uns in seinem Wort sagt, mit allen Herausforderungen, die wir haben, dass wir vielleicht uns nur auf ein paar Punkte fokussieren, ist die Wahrheit und zeichnet uns ein wunderschönes Bild. Und das ist das Bild des Gottes, der alles in seiner Hand hat und der alles sieht und alles kann und uns trotzdem liebt. Und der trotzdem Geschichte mit dir schreiben will, obwohl du dich genauso verhältst wie Johannes und ihm nicht nachfolgst in allen deinen Bereichen deines Lebens. Und der dich so sehr liebt, dass selbst wenn du Jesus sagst, nein, mach ich nicht, vergiss es, er in Liebe antwortet und sagt, hey, komm, wir probieren's. Ganz egal, was nächste Woche bei dir in der Arbeit wieder losgeht, ganz egal, welche Herausforderungen da wartet, ganz egal, was so das zweite Schuljahr, Halbjahr mit sich bringt, ganz egal, welche Lehrer da sind, ganz egal, welche anderen Kinder da sind oder Mitschüler, nervende Fastfreunde. Leute, ganz egal, was los ist, da wo du stehst, auch am Montag. Und wo du Gott vielleicht nicht verstehst und sagst, ich will es doch irgendwie anders haben. Vertrau ihm, halt dran fest. Und es wird irgendwann der Moment kommen, selbst wenn du nicht alles verstehst, wo du dieses wunderschöne Bild sehen wirst. Und es wird der Moment kommen, auch wenn du nicht alles verstehst, wo du, wenn du ihm vertraust und ihm an der Hand nachfolgst, Dinge erleben wirst in deinem Leben, die sehr viel größer sind als dein kleines Leben, das du dir vielleicht baust mit deinem Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue. Jesus liebt dich und er will dich an die Hand nehmen und mit dir leben. Lass mich doch zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass in dieser oft so perspektivlosen Welt, in der wir leben, du uns über den Tellerrand hinaus eine Perspektive geben kannst und willst, die so viel größer ist als alles, was so uns im Alltag begegnet. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns die Augen öffnen kannst und willst für das, was du tust. Und Herr, ich will dich bitten, dass du mir verzeihst und unverzeihst, wo wir so kleingläubig sind, wo wir uns so von dir abnabeln, nur um nicht anzuecken, wo wir es uns einfach nicht vorstellen können, wo wir uns vielleicht auch so verhalten und du trotzdem uns in Liebe begegnest, da will ich dir danken. Und ich will dich bitten, dass du uns hilfst, dir mehr nachzufolgen, auch in den Herausforderungen der nächsten Woche uns hinzustellen und zu sagen, ja, mit dir, Jesus, kann ich über Mauern springen und du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke für die nächste Woche. Segne du sie und hilf uns, dass wir jeden Tag mit dir begehen. Amen.